Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de. Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sommer.
Dass sich unser Umfeld so rasant verändert. Mit der Globalisierung und dem dadurch entwickelnden anderen Märkten, die an uns teilweise ja vorbeirennen, merken natürlich auch wir, dass wir einfach schneller sein müssen. Wir müssen agiler sein, wir müssen die Produkte anders denken, wir müssen in der Lage sein, auf diese ganzen Anforderungen, die einfach durch ein globales Angebot in einer größeren Geschwindigkeit auch kommen, um als Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen wir uns schneller verändern. Und diese Schnelligkeit, die bedarf es umso mehr, dass man versteht, welche Möglichkeiten man hat, sich selber auch zu verändern und sich selber auch weiterzuentwickeln. Und das kann man nur tun, besonders in dieser Geschwindigkeit, wenn man anderen Menschen zuhört.
Morgen hier aus Düsseldorf. Wir sind es wieder, Christoph Sochert und ich, Lisa-Marie Fitzner von der Unternehmerschaft Düsseldorf, und zwar heute mit unserer 81. Folge des Podcasts Düsseldorfer Wirtschaft.
Ja, auch ich sage herzlich willkommen. Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam, dass wir heute diesen Podcast machen können und produzieren können und Sie dabei sind. Gemeinsam gehen wir in diesen Freitag und auch so langsam in die Kalenderwoche 9. An diesem, muss man ja sagen, traurigen Tag, 24 Stunden nach der Besetzung der Ukraine. Viele Düsseldorfer, haben wir bislang auch erfahren, sind traurig und beunruhigt. Einige feiern trotzdem Karneval. Gestern habe ich auch ein paar gesehen in der Altstadt und Düsseldorf, die verkleidet sind. Antenne hat zumindest gestern keine Karnevalsmusik gespielt. Und das Komitee Kölner Karneval sagt aber, Frohsinn ist Balsam für die Seele. Also insofern sprechen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal über Karneval, vor allem die Lisa auch nochmal. Der Rosenmontagzug in Düsseldorf ist ja verschoben worden auf den 29. Mai. Genau, wir kommen zum ersten Thema. Vorher will ich aber noch sagen, dass wir heute unseren fünften Teil unserer Reihe, die neue Feedbackkultur in unseren Betrieben, fortsetzen. Ich war zu Gast bei Hanna Reinermann im Henkel Personalbereich und bringe viele kurzweilige Antworten mit auf hoffentlich genauso kurzweilige Fragen. Wir hörten sie gerade schon im Opener, aber wie gesagt, gleich mehr dazu. Jetzt erst nochmal zu einem anderen Thema. Es geht um Klimaneutralität. Das ist ja das Ziel der EU bis 2050. Und dazu gibt es jetzt ein neues Thema, nämlich die sogenannte EU-Taxonomie. Die soll den Unternehmen helfen zu erkennen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten auf das EU-Klimaziel einzahlen. Und das System bietet Chancen, aber es gibt auch Kritik. Wieder so ein Bürokratiemonster für unsere Betriebe in Düsseldorf, das haben wir uns gefragt. Mhm. Und Lisa-Marie sprach mit Finn Arndt Wendland vom IW in Köln und sagt Ihnen, was dies für unsere Unternehmen in Düsseldorf bedeutet.
Genau. Herr Wendland, der Begriff EU-Taxonomie ist für Otto-Normalverbraucher, naja, ich möchte sagen, etwas sperrig. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff?
Mit der EU-Taxonomie erhofft sich die Europäische Kommission einen einheitlichen Klassifikationsstandard für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der Europäischen Union zu etablieren. Sie soll dabei insbesondere bei der Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen für die Umsetzung des EU Green Deals unterstützen und mittelfristig insbesondere private Kapitalgeber stärker bei der Finanzierung beteiligen. Der Mechanismus, über den das Ganze funktionieren soll, ist, dass die EU-Taxonomie eine Art Bindeglied zwischen Kapitalgebern in der Finanzwirtschaft einerseits und Kapitalnehmern in der Realwirtschaft andererseits schafft. Dabei soll die EU-Taxonomie vor allem unterstützen, dass Investoren leichter identifizieren können, welche Technologien und Aktivitäten konkret auf das Ziel der Klimaneutralität mittel- bis langfristig einzahlen. Unternehmen sollen einen verbesserten Kapitalzugang zu Fremdfinanzierungsmitteln für die Umstellung ihrer Geschäftsmodelle erhalten und Regierungen sollen regulatorischen Rückhalt auf EU-Ebene bekommen für die Umsetzung ihrer eigenen Klimaschutzgesetze. Inhaltlich richtet sich die EU-Taxonomie vor allem an emissionsintensive Wirtschaftsbereiche wie Energie, verarbeitendes Gewerbe, den Bereich des Transports, aber auch den Gebäudesektor, die EU-weit für fast 80% der direkten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Konkret erfasst sind derzeit bereits 88 Technologien bzw. Wirtschaftsaktivitäten, für die technische Prüfkriterien bereits im Juni vergangenen Jahres abgesegnet wurden. Mit der Atomkraft und Erdgas stehen nun noch zwei weitere Aktivitäten auf dem Plan, für die die Kommission technische Prüfkriterien vorgesehen hat. Nach dem offiziellen Vorschlag von Seiten der Kommission wird hier eine Entscheidung noch im Sommer diesen Jahres erwartet. EU-Parlament und EU-Rat haben diesem Vorschlag noch abzusegnen, damit dieser in der Praxis umgesetzt wird.
Also es geht darum, quer durch alle Sektoren mehr Kapital für klimafreundliche Investitionen zu mobilisieren. Jetzt frage ich mich und vor allem auch Sie, welche Finanzierungsquellen sehen Sie hier in erster Linie und was sollten Unternehmen diesbezüglich wissen?
Ziel der EU-Finanzierungsstrategie ist es, bis 2030 mindestens 1 Billion Euro für klimaschutzwirksame Investitionen zu mobilisieren. Bei der Finanzierung spielen öffentliche und private Finanzierungskanäle eine zentrale Rolle. Zu den öffentlichen Finanzierungskanälen einerseits zählen natürlich bestehende Fördertöpfe des EU-Haushaltes, aber auch verfügbare Mittel des Emissionshandelssystems. Darüber hinaus gibt es weitere Investitionsmechanismen mit dem Just Transition Fund und weiteren Kreditgarantien, beispielsweise im Rahmen des EU-Invest-Programms. Zu den privaten Finanzierungskanälen zählen auf der anderen Seite für Unternehmen natürlich einerseits interne Finanzierungsmöglichkeiten eigenkapitalbasierter Art über gewirtschaftete Gewinne, aber auch externe Fremdfinanzierungshebel spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Insbesondere im Bereich grüne Anleihen und Kredite sehen wir in den vergangenen Jahren einen Zulauf. Seit 2050 gab es in etwa eine Verfünffachung des Ausgabevolumens grüner Anleihen weltweit. Deutschland gehört dabei mit Sicherheit zu einem der größten Emissionsländer, parallel zu den USA, zu China, aber auch innerhalb der Europäischen Union wie Frankreich oder den Niederlanden. Zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor kann man sagen, ist in Deutschland das Emissionsvolumen gesamtwirtschaftlich in etwa gleich verteilt, wobei die einzelnen Auflagen im öffentlichen Sektor über die KfW oder den Bund natürlich deutlich größer sind. Trotzdem sehen wir auch, dass im Privatsektor grüne Anleihen zunehmend ausgegeben werden. Dazu zählen Ausgaben durch Finanzinstitute, durch Banken, aber auch durch Nichtfinanzunternehmen.
Welche Ziele für nachhaltige Investitionen verfolgt die EU-Taxonomie?
Die EU-Taxonomie steht natürlich in erster Linie im Einklang mit den Zielen des EU Green Deals, der die Ziele Senkung der CO2-Emissionen und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 priorisiert. Über das Klimaschutzziel hinaus erfasst die EU-Taxonomie allerdings noch Umweltziele in 5 weiteren Umweltbereichen. Dazu zählt der Bereich Klimawandelanpassung sowie die Bereiche Nutzung von Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und Ökosysteme und Biodiversität. Parallel dazu, zu diesen Umweltaspekten, erarbeitet die Plattform für nachhaltige Finanzen derzeit einen Entwurf, der soziale Aspekte in der EU-Taxonomie noch mit unterbringen soll. Damit, ja, weitet sich der Erfassungsbereich der EU-Taxonomie im Hinblick auf verschiedene Nachhaltigkeitsziele zunehmend aus. Der Erfassungsbereich erweitert sich darüber hinaus sukzessive auch im Bereich der Berichterstattungspflichten. Diese greifen erstmalig ab diesem Jahr für bestimmte große kapitalmarktorientierte Unternehmen retrospektiv für das vergangene Jahr. Ab 2024 sollen darüber hinaus weitere große Unternehmen an den Berichterstattungspflichten beteiligt werden. Und ab 2026 sollen die Berichtspflichten auch für bestimmte kapitalmarktorientierte kleinere und mittlere Unternehmen gelten.
Und vielleicht auch mal die offene Frage, welche Gefahr sehen Sie in diesem Konzept?
Mit der Taxonomie erhofft sich die Europäische Kommission, den Informationsfluss zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft bei der Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen innerhalb der Europäischen Union zu verbessern. Dadurch soll ja einerseits ein höheres Investitionsvolumen freigelegt werden, aber auch Risiken für Greenwashing sollen begrenzt werden und mittelfristig soll ein Finanzierungsschub für die Transformation dadurch entstehen. Gleichzeitig gibt es aus ökonomischer Sicht natürlich verschiedene Risiken im Blick zu behalten. Dazu zählen zunächst einmal insbesondere die binäre Ausrichtung dieses Klassifikationsstandards, der zu einer impliziten Negativklassifikation und etwaigen finanziellen Sanktionierungen auf dem Finanzmarkt führen könnte, insofern Investoren und Kapitalgeber tatsächlich davor zurückscheuen, weiterhin Kapital für die Finanzierung nicht taxonomiekonformer Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus besteht die Sorge einer möglichen Überregulierung auf dem Finanzmarkt und insbesondere einem etwaigen moralischen Risiko, das daraus für Banken und Finanzmarktintermediäre erwachsen könnte. Hier steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die EU-Taxonomie tatsächlich den Informationsfluss verbessert bzw. vorhandene Informationsasymmetrien abbaut oder den Informationsfluss nicht vielmehr in eine Richtung verzerrt, die den mittelfristigen Zielen auch der Klimaschutzwende hinterherläuft. Daran angeknüpft gibt es den Punkt der statischen Ausrichtung dieser technischen Prüfkriterien, die in der Taxonomie enthalten sind, die zwar mindestens alle 3 Jahre erneuert werden sollen, dennoch ist auch zu befürchten, dass diese dem technischen Fortschritt in vielen Branchen nicht gerecht werden könnten und mittelfristig daraus Stranded Asset Risiken auch bei der Realisierung von Klimaschutzzielen erwachsen könnten. Insofern und gerade jetzt im Hinblick auf die Auswirkungen in der Praxis bleibt abzuwarten, wie das Instrument tatsächlich auf dem Finanzmarkt aufgenommen wird und wie stark eine etwaige Lenkungswirkung tatsächlich erfolgt.
Das war Finn Arndt Wendland vom IIW in Köln. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für das Gespräch. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
An den Karnevalstagen in der Stadt shoppen zu gehen, das ist in diesem Jahr auf jeden Fall möglich. Viele Händler haben sich dazu entschlossen, ihre Geschäfte über die Tage zu öffnen. Gestern an Altweiber hatten viele Geschäfte geöffnet und auch an Rosenmontag wird jedes dritte Unternehmen öffnen. Nur in der Altstadt sind die meisten Geschäfte geschlossen. Das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall hat einen Großauftrag aus der Schweiz erhalten und liefert Schnellnebelgranaten in einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bis August 2027. Rheinmetall hat sich hier bei oder gegen verschiedene Anbieter durchgesetzt und der Auftrag bedeutet zudem, dass die Fertigung im Werk Neuenburg über die nächsten Jahre gut ausgelastet ist. Wie Sie sicherlich wissen, veranstalten wir Jahr für Jahr das Düsseldorfer Lesefest und in diesem Sinne freuen wir uns, dass in diesem Jahr auch wieder der Bücherbummel durchgeführt wird, nämlich an Pfingsten. Dabei sind auch wieder die Buchhandlungen hier aus Düsseldorf. Es sind auch 3 Bühnen geplant, auf denen Bandspielen und Lesungen gehalten werden. Es gibt Poetry Slam und Kindertheater. Und auch die Nacht der Museen wird es wieder geben nach 2 Jahren Pause. Und zwar am 11. Juni. Das ist das Wochenende nach Pfingsten. Um das Thema Nachhaltigkeit in der gesamten Verbundgruppe künftig noch effektiver umzusetzen, hat unser Mitglied Electronic Partner einen Report mit bereits laufenden Maßnahmen und vor allem den neuen Zielen veröffentlicht. Und dabei orientiert sich das Unternehmen an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Den Bericht können Sie bei uns auf der Webseite nachlesen. Da gibt es übrigens auch noch Informationen zum Klimapakt hier aus Düsseldorf. Da sind wir ja auch mit dabei als Unternehmerschaft. Und 27.000 Menschen wollen heute am Düsseldorf Flughafen starten oder landen. Eigentlich am Airport geht man davon aus, aber dass es wegen des Warnstreiks dort viele Flüge nicht geben wird. Der Flughafen rät, dass alle Passagiere sich so schnell wie möglich über den Stand der Dinge informieren. 280 Starts und Landungen sind heute eigentlich in Lohhausen geplant. Noch ist unklar, wie viele Flüge wirklich stattfinden. Seit 3 Uhr heute Morgen sind die Mitarbeiter dort im Warnstreik. Das waren die Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Und die gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern zum Nachlesen auch rund um die Uhr auf unternehmerschaft.de. Damit Sie nicht verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Die häufigste gewählte Form in der arbeitsrechtlichen Praxis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist die Vereinbarung eines Aufhebungsvertrages. Ja. Manchmal sind Kündigungen rechtlich entweder gar nicht durchzusetzen, insbesondere im Fall von langjährig beschäftigten Mitarbeitenden, oder aber für die Firmenreputation schädlich und damit halt in der Praxis nicht opportun. Hier bietet sich die einvernehmliche Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Abschluss eines Aufhebungsvertrages dann natürlich an. So, wie Trennung wertschätzend und angemessen erfolgen können und somit nicht nur vom Betroffenen, sondern auch von den verbleibenden Mitarbeitenden positiv aufgenommen und verarbeitet werden, besprechen wir in unserem zweistufigen Wissensupdate Trennungsmanagement und werden es dort dann noch einmal genauer aufzeigen. Der erste Teil findet am kommenden Mittwoch um 10 Uhr statt. Bedingt durch die Corona-Krise und die schnell erfolgte Umsetzung von Homeoffice und getrennten Arbeitsplätzen kommt es in vielen Unternehmen zu Spannungen und auch zu Konflikten. Unser Referent Bernd Lichtenauer gibt Ihnen am kommenden Freitag um 10 Uhr Hinweise aus der Mediationspraxis, wie die Kommunikation verbessert, Störungen angesprochen und Konflikte gelöst werden können. Und wir haben es gerade schon angekündigt, natürlich sprechen wir an dieser Stelle jetzt auch über das bevorstehende Karnevalswochenende ein bisschen, trotz aktueller Situation, möchten aber an der Stelle auch nochmal sagen, dass die Aktion, die wir gerade von Antenne Düsseldorf ja auch nochmal aufgegriffen haben, gestern die Karnevalsmusik nicht zu spielen, auf jeden Fall auch unterstützen. So, aber nichtsdestotrotz für alle, die am Wochenende doch ein bisschen feiern, hier nochmal ein paar Tipps zusammengefasst, denn das muss man davor sagen, die großen Feiern und Umzüge müssen natürlich in diesem Jahr auch pandemiebedingt wieder ausfallen, aber nichtsdestotrotz, viele Vereine und Organisationen wollen die Möglichkeiten nutzen, die es ja dann doch aktuell gibt, um ein bisschen Karnevalsstimmung aufleben zu lassen. So wird es beispielsweise im Karnevalsdörfchen in Unterrad auf dem Gelände am TuS Nord Sitzungen und Konzerte in Open-Air-Form geben. Und auch in den Kneipen wird Karneval gefeiert, in natürlich abgeschwächter Form. Hier gilt da übrigens dann seit gestern die 2G-Plus-Regel. So, das waren unsere Termintipps für die kommende Woche. Aber noch mehr und vor allem weitere Details dazu finden Sie ja auch wie immer auf unserer Homepage unter www.unternehmerschaft.de.
Ja, vielen Dank, Lisa, dafür. Wir kommen jetzt zum fünften Teil unserer Reihe, die neue Feedback-Kultur in den Betrieben. Auf unserer Reise durch die Unternehmen in Düsseldorf haben wir ja schon viel zu diesem Thema gehört. In den meisten Unternehmen ist das Thema Feedback auch generell hoch aufgehängt. Aber wir haben auch erlebt, auch durch Hörerinnen und Hörer-Posts und Hörnachrichten, Sprachnachrichten, genau, darauf habe ich, das habe ich gesucht, das Wort. Dass es in manchen Unternehmen aufgrund der Dynamik auch manchmal vergessen wird. Mhm. Was das bedeutet, das hat beim letzten Mal Frank Lowski sehr deutlich gesagt vom Flughafen in Düsseldorf.
Mhm. Ja, grundsätzlich, Christoph, ich glaube, dürfen wir festhalten, dass das Feedback geben ein wichtiges Thema ist. Denn wenn wir als Führungskraft führen wollen und ja auch irgendwie müssen, dann gehört halt auch noch ein gutes Feedback-Management in unseren Werkzeugkoffer, wie wir ja so auch in den letzten Gesprächen hier immer wieder mal gehört haben, das Wort, ja. So haben wir es aber auch aus den letzten Gesprächsrunden natürlich gelernt. Und als Mitarbeitende ist es Gold wert, Feedback zu bekommen. Auch das ist ganz oft gefallen. Und nur dadurch kann man sich ja vor allem auch irgendwie besser kennenlernen. Und wenn mein Chef das Feedback an mich schlicht vergisst, dann kann ich aber auch darum bitten. Wir müssen gerade ein bisschen schmunzeln. Vielleicht hört man es auch, denn mir sitzt ja mein Chef gegenüber. Naja, aber auch in unserer Reihe haben wir ja darüber bereits gesprochen.
Ja, ich erinnere mich dunkel, Lisa Marie. Jetzt in dieser Folge gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar konnten wir beim größten Arbeitgeber der, oder bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt erfahren, wie dort Feedback gelebt wird, aber wo auch die Tücken im Konkreten liegen. Unsere Gastgeberin war Hanna Reinermann von Henkel.
Hallihallo, mein Name ist Hanna Reinermann. Ich bin bei Henkel verantwortlich für Global Talent und Performance Management und Leadership und bin jetzt seit 12 Jahren bei Henkel, ein bisschen mehr schon, und habe in der Zeit verschiedene Rollen durchlaufen, sowohl als HR Business Partner, wie sich das bei uns schimpft, oder Personalreferent vielleicht für viele andere Unternehmen, bei Beauty Care und Laundry Care, war auch in Hamburg in der Zeit 2 Jahre und bin dann für 3 Jahre ausgeflogen in die Key-Account-Welt und habe dort 2 Kunden im Drogeriebereich betreut mit unserem Laundry and Homecare-Portfolio. Und ja, bin jetzt auf der besagten Rolle und freue mich heute gemeinsam mit Herrn Suchat ein Gespräch über das Thema Feedback und die Relevanz davon zu führen.
Und in meiner ersten Frage wollte ich von Frau Reinermann wissen, was bei Henkel unter Feedback konkret verstanden wird. Wir haben das Gespräch übrigens in der Henkel-Cafeteria durchgeführt, deswegen gibt es eben auch teilweise Hintergrundgeräusche. Jetzt aber zu dem Thema oder zu meiner ersten Frage, was verstehen die Henkelaner unter Feedback?
Ja, bei Henkel wird wahrscheinlich leider noch viel zu häufig unter Feedback ein oder zweimal im Jahr Feedback geben verstanden, was in der Regel sehr, sehr tief in unseren HR-Prozessen verortet ist. Also wir haben, hatte ich gerade eingangs schon gesagt, ich bin verantwortlich auch für Talent- und Performance-Management, und wir haben einen Prozess, der sogenannte Role-Ambition-Prozess, wo die Leistung der Mitarbeiter im Jahr bewertet wird. Dort gibt es einmal im Jahr ein Setting-Gespräch, ein Mid-Year-Review, wenn denn die Vorgesetzten es auch umsetzen, weil das optional ist, und ein finales Feedback-Gespräch am Ende, wenn man dann sagt, wie die Performance des Jahres nun eben war. Und dann gibt es noch das sogenannte Potential Assessment, wo die Mitarbeiter einmal hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung bewertet werden und dann ein Feedback auch hierauf bekommen. Das sind also ganz konkret eigentlich in der Regel 2 sehr klar und wichtige Feedback-Gespräche, die geführt werden. Aber in der meisten Zeit ist das das, was auch die Vorgesetzten hauptsächlich, aber auch teilweise sogar die Mitarbeiter unter Feedback verstehen. Wir sind dabei, das zu verändern, und das bedarf aber Zeit und Geduld und viele Initiativen und Gedankenanstöße, damit das dann am Ende des Tages auch bei Mitarbeitern und Vorgesetzten ankommt. Aber ich würde sagen, wenn ich sagen müsste, was heute darunter verstanden wird, dann ist das in der Regel meistens noch genau das. Und es ist eher so, dass Vorgesetzten hier und da belächeln, dass ja Feedback öfter gegeben werden soll. Haha, wann sollen sie das denn machen? Und genau den Gedanken muss man eigentlich aufbrechen und Feedback als etwas Stetiges begreifen. Auch etwas, wovor auch Vorgesetzte keine Angst haben müssen. Weil damit hat das auch häufig was zu tun, dass die Vorgesetzten denken, sie müssen sich da 2 Stunden drauf vorbereiten, auf jedes einzelne Gespräch, mit dem Ergebnis, dass es einen hohen Aufwand bedeutet und sie es deswegen nicht machen. Aber Feedback kann ja viel direkter und auch viel echter sein, wenn man es direkt eben nach einer Momentaufnahme macht. Und dann kann das auch einfach nur 5 Minuten Zeit in Anspruch nehmen und für beide Seiten eigentlich ein viel kompletteres Bild geben, besonders wenn man dann am Ende des Jahres einmal subsumiert Und da sollte man eigentlich ein Prozessfeedback verorten und eben nicht das Kontinuierliche, was aber wichtig ist. Ja.
Ein Kulturwandel zeichnet sich also ab. Und um mit ihm mithalten und sich entsprechend persönlich wie beruflich weiterentwickeln zu können, ist eine offene Feedback- und Fehlerkultur ein wichtiger Faktor, sagt Hanna Reinermann. Jetzt war so unsere Frage, weshalb ist Feedback denn so wichtig für die wichtige und berufliche Weiterentwicklung?
Am Ende würde ich sagen, ist Feedback deswegen besonders wichtig für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch für die unternehmerische Weiterentwicklung, also auch die Entwicklung eines jeweiligen Unternehmens, weil es eine andere Perspektive erlaubt. Es erlaubt, dass ein Mitarbeiter sich selber aus anderen Blickwinkeln betrachten kann und für sich assoziieren kann, woran er arbeiten möchte oder sie. Und je öfter jemand ein bestimmtes Feedback bekommt, umso sehr verstetigt es sich und führt auch dazu, dass derjenige diese persönliche Assoziation, die häufig ja auch mit Feedback einhergeht und dies mit Sicherheit auch weiterhin immer wieder behaben wird, aber zumindest in dem Moment ja eine Weiterentwicklung auf eben der inhaltlichen Komponente passieren kann und dass derjenige nicht sagt, boah, der ist total blöd, weil der hat mir das und das und das gesagt, sondern dass die Person in der Lage ist zu sagen, boah, das habe ich jetzt aus der Perspektive, aus dem und aus dem Situation gehört, da ist was dran, was mache ich damit? Und dieses, was mache ich damit, führt ja dazu, dass jemand anfängt zu reflektieren und sich zu verändern und sich weiterzuentwickeln. Und nichts anderes ist das, also das Wichtigste, was wir heute schon in Schulen sehen und auch hoffentlich weitersehen werden, was wir in guten Universitäten sehen, dass die Studierenden und Schüler eine Perspektive bekommen, die sie selber nicht haben und in dem Moment an sich anfangen zu arbeiten. Und zu glauben, dass jemand, der ein Unternehmen betritt oder eine Stelle innerhalb eines Unternehmens innehat, dieses dann nicht mehr braucht, ist besonders in der heutigen Zeit, wo alles sich so viel schneller verändert, vollkommen überholt. Also man braucht dieses Feedback. Man braucht die andere Perspektive, um sich einfach insgesamt weiterentwickeln zu können. Das ist elementar, meiner Meinung nach. Ja.
Also ein konstruktives Feedback lebt, wie wir erfahren haben, genau von einem Perspektivwechsel und ist richtig wiedergegeben. Ein sehr gutes Werkzeug für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, sagt Hanna Reinermann. Weshalb ist es nun aber Zeit für eine neue Feedback-Kultur?
Ich habe das gerade schon vielleicht ganz kurz nur angerissen, aber der Punkt kommt auch stark daher, dass sich unsere Umwelt, unser Umfeld so rasant verändert. Mit der Globalisierung und dem dadurch entwickelnden anderen Märkten, die an uns teilweise ja vorbeirennen, merken natürlich auch wir, dass wir einfach schneller sein müssen. Wir müssen agiler sein, wir müssen die Produkte anders denken, wir müssen in der Lage sein, auf diese ganzen Anforderungen, die einfach durch ein globales Angebot in einer größeren Geschwindigkeit auch kommen, um als Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen wir uns schneller verändern. Und diese Schnelligkeit, die bedarf es umso mehr, dass man versteht, welche Möglichkeiten man hat, sich selber auch zu verändern und sich selber auch weiterzuentwickeln. Und das kann man nur tun, besonders in dieser Geschwindigkeit, wenn man anderen Menschen zuhört. Und wenn man versucht, aus diesem Inhalt, den die anderen Menschen einem mitgeben möchten, das Beste und für sich Relevanteste rauszuziehen, um am Ende des Tages besser zu werden in dem, was man bereits tut und an dem man gerne arbeiten möchte. Und wir sehen das nicht am Ende oder schlussendlich auch natürlich an bestimmten Generationen, also die Gen Z und auch die Gen Y eigentlich. So auch die Millennials sind bereits aufgewachsen mit einer Feedback-Kultur, die ihnen omnipräsent einfach immer wieder entgegenschlägt. Das heißt, es gibt überall, irgendwie, damals war es Facebook, jetzt ist es Facebook vielleicht nicht mehr ganz so sehr, also mit Sicherheit jedenfalls nicht für Gen Z, aber auch auf Snapchat oder anderen Medien, Instagram, gibt es eben Likes und Dislikes. Es gibt diese Bewertung, es gibt diese Situation im Sinne von, ich finde das gut und ich finde das schlecht. Das ist teilweise auch übertrieben, gerade wenn wir über Cybermobbing oder Ähnliches sprechen, aber dennoch gibt es eben diese relativ transparente Situation, in der jeder Einzelne, der sich im digitalen Umfeld bewegt aus dieser Generation, einfach ein Feedback bekommt, positiv und negativ. Und der das auch erwartet. Der auch erwartet, dass wenn er in den beruflichen Kontext eintritt, dass es dass es eine Feedbackschleife auch hier gibt, dass er auch hört oder sie, wie bestimmte Dinge waren. Und das nicht nur, weil er gestreichelt werden möchte und weil er hören möchte, du bist ganz toll und werd erstmal erwachsen, dann weißt du schon, was du kannst und was du nicht kannst, sondern der eigentlich hören möchte, das war gut, das war nicht gut, daran musst du arbeiten, das kann so bleiben. Und für die hat das gar nicht so viel damit zu tun, dass es Ängstlichkeit oder irgendwie, ich möchte gerne wahrgenommen werden oder gesehen werden, sondern das ist für die einfach ein ganz natürlicher Prozess. Und diese Natürlichkeit, die diese Generation jetzt in die Arbeitswelt schwappen lässt, trifft natürlich auf eine Generation, die viel weniger das als natürlich versteht und die teilweise einfach auch Angst davor hat, dass sie es nicht richtig machen und aufgrund dieser Nichtrichtigkeit die Leute verprellen und vielleicht auch verlieren. Und also Veränderungsgeschwindigkeit unserer globalen Welt, aber auch das digitale Umfeld und die damit heranwachsenden Generationen sind meiner Meinung nach maßgeblich, wenn es darum geht, warum Feedback heute wichtig ist.
Fachliches Wissen wird wichtiger denn je, ändert sich aber mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich ja Technologien und Märkte ändern. Und damit da halt auch die sogenannten Soft Skills wie Problemlösefähigkeit und Kommunikation gewinnen schon an entscheidender Bedeutung. Und wir wollten daraufhin im Weiteren wissen, welche Rolle eine gute Feedback-Kultur für den Unternehmenserfolg spielt.
Meiner Meinung nach eine sehr große, mit Sicherheit auch getrieben durch die Märkte, in denen wir aktiv sind. Also gerade im Konsumgüterbereich ist die Veränderungsgeschwindigkeit der Produkte, die man im Markt und im Regal findet, eine sehr große. Und wenn man da nicht mitspielt, dann hat man eigentlich auf Dauer verloren. Und das kommt auch getrieben, da sind wir nochmal bei dem Thema Veränderungsgeschwindigkeit, durch eine sehr viel größere Angebotsbreite. Wenn man jetzt mal nimmt, Persil ist eine sehr starke Marke, ist sehr bekannt. Auf dieser Stärke und auf diesem Bekanntheitsgrad darf man sich aber meiner Meinung nach überhaupt nicht ausruhen, weil die Vorstellungen, die Wünsche, die Konsumentenbedürfnisse sind so divers mittlerweile und dieser Diversität wird Rechnung getragen. Das heißt, es gibt sehr viele Nischenprodukte, es gibt sehr viele Individualität bei großen Handelsunternehmen, die einfach die Kunden in die Lage versetzen, die für sich richtigen Produkte zu finden. Und Persil, welches vielleicht mal alle erreicht hat und eine bestimmte Markenverständnis hat, nämlich die weiße Dame und die Dame, die zu Hause ist, trifft es denn heute noch den Zeitgeist? Und da nicht auch in der Veränderungsbereitschaft zu sein und für sich immer wieder zu hinterfragen und demnach auch den Kundenbedürfnissen nämlich zuzuhören, was wiederum auch eine Feedbackschleife ist. Nicht die interne, nicht die, die vielleicht den Mitarbeiter vorgesetzten Situation betrifft, aber heutzutage ist es eben so, dass wenn man im Konsumgüterbereich relevant sein möchte, muss man seinen Kunden zuhören und auch die geben einem Feedback. Die wollen mitmachen, die haben eine Meinung und die haben ein so großes Angebot, die brauchen nicht in Deutschland das Beautycare-Produkt kaufen. Die können das auch überall global bestellen, weil sie der Meinung sind, dass das für sie eben das Relevantere ist. Das heißt, da viel enger auch auf die Individuen einzugehen, die ja am Ende des Tages unsere Kunden sind, ist eine sehr hohe Relevanz und damit ist Feedback direkt und automatisch verknüpft mit unserem Unternehmenserfolg. Weil wenn wir uns auf die Markenstärke einzelner Produkte berufen, dann ist das ein aussterbender Kundenschaft, die es irgendwann so nicht mehr geben wird.
Eine interessante Aussage von Hanna Reinermann. Auch für den Erfolg eines Unternehmens ist eine gute Feedback- und Fehlerkultur entscheidend. Wo Fehler zugelassen und offen angesprochen werden können, entstehen Chancen. Aus ihnen kann man lernen und es beim nächsten Mal auch besser machen. Frau Reinermann, wie kann denn eine gute Feedback-Kultur gelingen?
Meiner Meinung nach bedarf es dafür verschiedene Dinge, aber eben auch klare Voraussetzungen. Und die sind Vertrauen und die bedürfen auch Offenheit, was wiederum zu Vertrauen natürlich dann führt. Was große Worte sind und diese großen Worte, die will man oder kann man nicht von Tag 1 mit Leben füllen. Und deswegen, glaube ich, ist das Wichtigste, um eine Feedback-Kultur zum Gelingen zu bringen, Wiederholung. Üben, wiederholen, üben, wiederholen, üben. Weil nichts anderes führt dazu, dass es sich verstetigen kann. Feedback geben ist nicht initial einfach. Und ich glaube, das muss man sich auch vergegenwärtigen. Jedes Gefühl, ich habe zum Beispiel heute noch ein Mitarbeitergespräch, wo ich auch einer Mitarbeiterin Feedback geben muss. Und das ist nicht per se immer leicht. Und je öfter und je transparenter ich aber im Laufe des Jahres bereits gesagt habe, das und das ist nicht in Ordnung, da und da müssen wir dran arbeiten, umso mehr bin ich eigentlich in der Lage, auch bei ihr kein Wasser oder kein großes weißes Schloss zum Einstürzen zu bringen, sondern sie abzuholen und zu sagen, wir stehen heute da und da und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber lass es mich dir nochmal sagen. Das heißt, diese Übung erlaubt es mir eigentlich, dass zu normalisieren, also auch in unserer Beziehung zu normalisieren und nicht so zu tun, als ob das etwas ist, wovor sie oder wovor ich Angst haben muss, sondern als einen Punkt einer Unterhaltung, die fortlaufend ist, zu begreifen. Und ich glaube, nur so kann es wirklich gelingen, weil man muss eigentlich sich lösen von diesem großen Damoklesschwert, was über einem vielleicht dann manchmal schwingt. Ja, dass man es danach nie wieder anders machen kann oder dass es dann auf einmal ganz schrecklich wird und dass die Beziehung danach absolut in der Grütze ist, weil es ist sie nicht. Vor allen Dingen nicht dann, wenn man einfach ein stetiges Gespräch daraus macht und sich authentisch und ehrlich gegenüber sitzt. Und ich glaube, das hat ehrlicherweise auch der Mitarbeiter verdient. Und ist man in der Stelle, bin ich jetzt gerade nur bei der Führungskraft, wobei jeder Feedback geben kann, aber ist man einfach auch schuldig seinen Mitarbeitern. Ja, und ich glaube, deswegen ist das einer der maßgeblichen Erfolgsfaktoren für eine gute Feedback-Kultur.
Ja, und jetzt sind wir ja bei Henke zu Gast und deswegen haben wir bei Hanna Reinermann mal nachgefragt, welche Feedback-Tools konkret bei Henke genutzt werden und warum diese Instrumente ein wichtiger Teil der neuen Feedback-Kultur bei Henke, also im Unternehmen, sind.
Bei Henke haben wir verschiedene Elemente, würde ich sagen, wo Feedback aufgegriffen wird. Ich hatte das eingangs schon gesagt, also wir haben sehr systematische Feedback-Prozesse, die sich einfach bei uns in den jährlichen Bewertungsprozessen wiederfinden. Aber wir haben auch letztes Jahr eine Feedback-Initiative, so schimpfen wir sie, oder ein Feedback-Tool ins Leben gerufen, was eigentlich ein sehr simples ist und was man auch am Markt so eigentlich gut kennt. Bei uns ist das eingebettet in der Cornerstone Talent Management Suite. Was nichts anderes ist, als die Möglichkeit, jedes oder das komplette Jahr durchgehend, unabhängig von jeweiligen HR-Zyklen, sowohl Lob zu geben, also man nennt das sogenannte Praise Walls, kennt man ja auch von Facebook, da gibt es die auch, oder auch bei anderen sozialen Medien, wo man einfach nur Kollegen, Chefs oder Mitarbeitern, also 360 umfassend, gut, den Kunden jetzt nicht, aber sonst umfassend eben jedem, ein Lob aussprechen kann zu irgendeinem Projekt oder zu einer Präsentation. Und was man dort auch machen kann, ist Feedback anfragen. Also habe ich eine bestimmte Präsentation gehalten und möchte vielleicht wissen, wie genau ist mir das gelungen? Und das eben nicht nur von dem Vorgesetzten, der sich eventuell sogar in der Lage sieht oder auch verantwortlich dafür sieht, mir dieses Feedback zu geben, sondern weil ich gerne wissen möchte, wie ist so eine, von jemandem, den ich vielleicht gar nicht kenne, auch die Einschätzung zu dieser Präsentation. Und die kann man dann eben anfragen, die sind auch anonymisierbar, diese Anfragen und die dann eben erfolgten Feedbacks, um hier auch eine weitere Perspektive zu bekommen. Und man muss dazu aber eins, finde ich, sagen, und das ist mir persönlich sehr wichtig: dieses Feedback-Tool als sich macht nichts, wenn das Verständnis nicht initial gegeben ist. Wenn wir also nicht verstehen, dass Feedback für uns total wichtig ist, dann ist keine technische Lösung irgendeine Hilfe. Sie ist einfach nur da als Alibi, um als Unternehmen dann sagen zu können, wir haben ein super Feedback-Tool ins Leben gerufen und deswegen haben wir jetzt eine tolle Feedback-Kultur. Das ist für mich keine 1-zu-1-Verbindung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so niederschwellige Angebote haben und dass die Leute für sich einfach den leichtesten Weg finden, um am Ende des Tages auch Feedback sich zu holen und auch in der Lage sind, das vielleicht zum Beispiel mit ihren Vorgesetzten zu teilen, sofern sie das denn möchten. Aber es ist keine Lösung. Es ist nicht die Lösung, die eine Feedback-Kultur zum Leben erwecken wird, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck. Und das versuchen wir zumindest sehr explizit auch genauso zu positionieren und genauso auch darüber zu sprechen, dass das nur dann wirklich relevant ist, wenn es auch genutzt wird und wenn verstanden wird, warum es genutzt werden sollte. Und von daher, wir haben so ein Tool und ich glaube auch, dass das wichtig ist, gerade wenn wir nochmal auf Gen Z oder Gen Y eingehen, die genau sowas auch erfragen und einfordern eigentlich. Aber es ist nicht das Mittel, was alles lösen wird, leider. So schön das wäre, aber da müssen wir langsam umdenken. Das Mindset ist das, was sich verändern muss, damit eine technologisch, welche auch immer geartete Lösung das Ganze zum Erfolg gelingen bringt, ja.
Die Feedback-Initiative unterstreicht den Kulturwandel, der gerade bei Henkel stattfindet. Man möchte weiterdenken und auch neue Wege gehen. Welche konkreten Erfahrungen hat man bei Henkel mit der Initiative gemacht?
Ja, also immer wie unterschiedliche, würde ich sagen. Also gar nicht mal flächendeckend einheitliche, sondern eben sehr viel auch, wen interessiert es eigentlich wirklich, wer möchte was darüber lernen, wer möchte was darüber verstehen. Manchmal auch wirklich überraschende, weil es in den Unternehmensbereichen auch schon unabhängig von einer HR-Initiative verstanden wird natürlich. Also es ist ja jetzt nicht so, als wären die alle auf den Kopf gefallen und bräuchten eine HR-Organisation, die sie dann rettet, sondern in der Regel haben die ja auch eine ganz gute Antenne dahin, was sonst so passiert und die auch wissen, dass das natürlich wichtig ist. Also dennoch glaube ich, dass wir leider noch davon entfernt sind, behaupten zu können, dass wir eine sehr tiefe und allumfassende Feedback-Kultur verankert haben. Wir sind da auf einem Weg und wir stellen uns diesem Weg. Wir gehen damit eigentlich sehr offen und transparent um, dass es noch nicht perfekt ist. Und das ermöglicht wiederum auch Gespräche. Das ermöglicht auch, sich nämlich dem zu öffnen. Weil geht man hin und sagt, wir haben es jetzt gelöst, wir haben nämlich jetzt ein Feedback-Tool eingeführt, dann ist der Spott natürlich sofort da und der ist auch berechtigt. Und auch da muss man wieder reflektiert mit der Situation umgehen, muss die Perspektive seines Gegenübers einnehmen und sich fragen, was tut das denn jetzt für den jeweiligen und wann habe ich wirklich das Puzzle eigentlich zusammengesetzt aus, ich lerne aus verschiedenen Perspektiven und das ist eben nicht gelöst mit einem Tool. Und genau das ist, wo ich behaupten würde, wir heute auch als Unternehmen stehen und woran wir stetig arbeiten.
Eine moderne Feedback-Kultur wird bei Henkel also zum Zukunftskonzept. Denn wenn Hybridmodelle aus mobilen Arbeiten und Präsenzzeit im Unternehmen zum New Normal werden, erschwert das ja auch das informelle Feedback. Und indem Henkel die Hürden, Feedback zu geben, senkt, erhöht das Unternehmen gleichzeitig die Motivation und schafft die Grundlage für weitere Veränderungen. Ja, die Zufriedenheit steigt dadurch und der Kulturwandel schreitet voran. Schritt für Schritt, quasi Feedback für Feedback. Am Ende unseres Gesprächs wollten wir von Hanna Reinermann ihre ganz persönlichen Tipps für andere Unternehmen wissen, die gerne eine neue Feedback-Kultur in ihrem Unternehmen einführen möchten.
Meine drei Tipps wären, also zum einen auf jeden Fall Relevanz. Also machen Sie es für sich in Ihrem Unternehmen relevant. Und das bedeutet auch, betten Sie es, sofern noch nicht geschehen, in die Prozesse ein, die es bereits gibt. Weil man kann jetzt einfach sagen, Feedback ist wichtig und wir müssen jetzt alle mehr miteinander sprechen und das nicht aber in ein Tun zu übertragen und den Leuten auch nicht eine Tür zu öffnen und zu zeigen, guck mal, und so könnte das zum Beispiel aussehen, wird es einfach nicht zum Gelingen bringen. Das heißt, es relevant machen, es als wichtig anerkennen, es somit in Prozesse zu integrieren sein, es die HR-Bewertungsprozesse, wenn es die geben sollte, vielleicht auch einfach einen neuen Prozess ins Leben rufen, welcher sich schimpft, kontinuierliches Feedback und dann zweimal im Jahr von mir aus, damit man es nicht gleich vielleicht überlädt, aber eben anzubieten und auch nachzuvollziehen und den Mitarbeitern erstmal zu sagen, das ist uns wichtig und weil es uns wichtig ist, gucken wir es uns konkret an und tracken das auch und wollen wissen, dass ihr das auch wirklich macht, weil, und da geht es nicht um eine Kontrollinstitution, sondern es geht vielmehr darum, mit der Zeit, die man in diese dann Nachvollziehbarkeit und wenn man mag auch Kontrolle rein investiert, zu zeigen, es ist uns so wichtig, dass wir dem auch Zeit widmen. Wir sagen euch nicht nur, Feedback ist wichtig, sondern wir tun etwas dafür, damit es auch bei euch sich als wichtig verortet. Und das Zweite würde ich sagen, also nach Relevanz, ist definitiv auch Konsequenz, also beibleiben, da sind wir wieder bei dem Tracking, aber auch generell einfach das durchzuführen und zu sagen, wir glauben, dass sich das überall verorten muss. Es ist uns nicht nur wichtig, sondern wir führen es auch fort und wir implementieren es in verschiedensten Elementen, sei es irgendwie, keine Ahnung, relevante Zeitpunkte im Jahr. Wir gucken uns genau an, wann erreichen wir euch am besten und am Ende des Tages einfach einer konsequenten Umsetzung dieser Relevanz und der Wichtigkeit in den Arbeitsablauf. Und das Letzte, würde ich sagen, ist Support oder Unterstützung. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass es ganz viel Angebot gibt. Menschen lernen auf unterschiedlichste Weisen und es bedarf Trainingsangebote, also wie gebe ich am besten Feedback. Es bedarf vielleicht auch, wir haben zum Beispiel auch ganz viele Templates und wirklich Facilitator Guides, wie wir sie dann teilweise schimpfen, wo wir sagen, guck mal, so geht Step by Step Feedback geben. Und übrigens, früher war es immer so, fang mit dem Besten an und dann kommt erst das Schlechte. Ist heute eigentlich gar nicht mehr Status Quo. Lass uns dir helfen, da noch mal vielleicht auch ein bisschen über so Hashtags zu kommen, so was ist eigentlich so State-of-the-Art-Feedback geben. Das heißt, gib den Leuten Materialien an die Hand, die sie lesen können, gib ihnen Materialien an die Hand, die sie hören können, gib ihnen Momente, wo sie sich austauschen können, weil, und noch mal da, jeder lernt anders. Das heißt, es gibt Leute, die eigentlich besser für sich das verinnerlichen möchten und andere, die sich darüber lieber austauschen möchten und die in den Diskurs darüber eintreten möchten. Und auch denen irgendwie ein Gehör zu verschaffen, ist wichtig. Und deswegen, glaube ich, sind die aus meiner Perspektive die drei wichtigsten Dinge, wenn man damit beginnt, aber auch wenn man im Prozess ist. Und auch das sind auch für mich in meiner Rolle heute die drei wichtigsten Dinge, ist wirklich zu sagen, es ist für mich relevant, es ist wichtig, ich widme dem Zeit, ich bin konsequent darin, es zu nutzen und ich unterstütze euch, so gut es geht, damit es uns gelingt.
Also Hanna Reinermanns Tipps für Unternehmen, die das Thema gerne umsetzen möchten und noch einmal hier jetzt knackig zusammengefasst von uns. Erstens, das Thema im Unternehmen relevant machen und in bereits bestehende Prozesse entweder einbinden oder einen neuen Prozess ins Leben rufen. Zweitens, eine konsequente Umsetzung. Man muss also am Ball bleiben und den Prozess auch wirklich wirksam verfolgen und umsetzen. Und der dritte Tipp ist die Unterstützung, damit der Prozess auch wirklich gelingt. Denn Menschen lernen auf unterschiedlichen Wegen. Die Mitarbeitenden brauchen Workshops und Trainings, Guides, Materialien zum Lesen, zum Hören und vor allem halt auch Unterstützende im eigenen Unternehmen. Das war Hanna Reinermann von Henkel in Holthausen zum Thema die neue Feedback-Kultur in unseren Betrieben. Wir sagen vielen Dank für das kurzweilige Gespräch und die ganz offenen Worte.
Ja, Lisa, und wir müssen nochmal über Karneval sprechen. Du hast es ja eben schon angesprochen. Die meisten Sitzungen sind abgesagt oder stark eingeschränkt. Aber die wirtschaftlichen Schäden sind sehr gewaltig.
Ja, ich bin ja hier so die kleine Zahlenfee. Deswegen kommen hier nochmal ein paar Zahlen zum Schluss. Nach IW-Berechnung könnte sich der wirtschaftliche Verlust auf 1,62 Milliarden Euro summieren. Mit über 40% des Gesamtumsatzes fallen die größten Ausfälle wohl wieder bei Gastronomen und Hoteliers an. Direkt danach folgen Einzelhändler mit einem Anteil von rund 20% am Gesamtumsatz. Und nicht zu vergessen, beziehungsweise dazu zählen natürlich auch in erster Linie die Kostümverkäufer, die davon am meisten betroffen sind. Das nochmal so zum Abschluss und ich beende das Thema mal mit hoffentlich ist es bald vorbei, denn mit diesen Worten hat Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller ja vor kurzem auch sein Interview mit Antenne Düsseldorf zur aktuellen Corona-Lage abgeschlossen und dem kann ich an dieser Stelle einfach nur noch zustimmen. Ja, und vorbei, Christoph, ist jetzt auch unsere 81. Podcast-Folge. Wir verabschieden uns ins Wochenende, freuen uns auf ein Wiederhören natürlich am kommenden Freitag und wünschen Ihnen viele Sonnenstrahlen. Und falls Sie Ihre freien Tage doch zum Karnevalsfeiern nutzen, dann wünschen wir Ihnen natürlich auch ganz viel Spaß dabei. Wir sind Christoph Sochert und ich, Lisa-Marie Fitzner, und wir sagen Tschüss und auf Wiederhören. Machen Sie es gut.
Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.